Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Der wohl schönste und auch beruhigendste Satz in einer Schwangerschaft ist wohl: Ihr Kind ist gesund, Ihrem Kind geht's gut. Ein Satz, den man sich ja tatsächlich auch bei jeder Untersuchung erhofft. Und darum soll es heute gehen: Welche Methoden gibt es in der Pränataldiagnostik? Was kann ich testen? Wie sicher sind die Methoden? Und dazu begrüße ich unseren Chefarzt unserer Geburtshilfe, Professor Dr. Ralf Schild. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und ich wollte heute ein paar Dinge über die Pränataldiagnostik erzählen. Pränatal heißt ja vor Geburt, also die Diagnostik, bevor das Kind geboren ist, mittels Ultraschall. Und da schauen wir das ganze Kind durch. Und wir kommen ja später auf die verschiedenen Untersuchungen in verschiedenen Zeitabschnitten. Aber das ist eine sehr gute Möglichkeit mit den hochauflösenden Geräten und der Expertise, die wir haben, macht das schon Sinn. Und man kann sehr frühzeitig die Weichen stellen für später. Es geht da nicht nur um Erberkrankungen, es geht darum auch zu sehen, ob später Krankheiten in der Schwangerschaft auftreten können, wie Blutdruckerhöhungen bei der Mutter oder aber auch Wachstumsstörungen beim Kind. Und die kann man vorzeitig heraus oder frühzeitig herausfinden und dann auch gegensteuern mit einer medikamentösen Prophylaxe.
Sie sind jetzt schon mitten im Thema, Sie sind direkt eingestiegen. Genau. Sie sind ein echter Experte auf dem Gebiet. Sie sind einer von nur 50 in Deutschland, DGUM 3. Was heißt das genau?
Ja, das heißt, man hat sehr viel im Ultraschall gearbeitet und dann auch wissenschaftlich und eine Habilitation drüber geschrieben über das Thema, also sich weiter wissenschaftlich betätigt, sodass man ganz tief auch vom Praktischen natürlich, aber auch vom Wissenschaftlichen in der Materie ist. Ja, es gibt weniger und das ist eigentlich auch sehr schön, dass es die Expertise gibt, denn die kommt dann irgendwann auch den Patienten zugute.
Bei uns in der Klinik sozusagen kommt Ihnen das zugute. Pränataldiagnostik, Sie haben es gerade gesagt, das sind die Untersuchungen in der Schwangerschaft. Sind das alle Vorsorgeuntersuchungen, die eine Mama in der Schwangerschaft hat, oder geht die Pränataldiagnostik nochmal ein Stück weiter über die normalen Kontrolluntersuchungen hinaus?
Ja, das tut sie, weil natürlich zählen die Ultraschalluntersuchungen alle zu Pränataluntersuchungen. Aber im engeren Sinne ist gemeint, dass die Untersuchung mal genau aufs Kind schaut, entweder etwa mit 10 bis 12 Wochen oder in der Mitte der Schwangerschaft oder im letzten Drittel, dass man dann schaut, dass man gewisse Dinge nachschaut. Ist das Kind gut gewachsen? Sieht es normal aus? Ist irgendwas auffällig? Und wie ist die Versorgung des Kindes? Das ist im engeren Sinne damit gemeint.
Wann würden Sie denn sagen, ist das Ganze sinnvoll?
Also meine Meinung, und das ist auch die Meinung der Fachgesellschaften, ist, dass das allen Frauen und allen Paaren angeboten werden sollte. Und das ist natürlich dann die Entscheidung des Paares, der Frau, ob man diese Möglichkeit wahrnimmt. Denn manche wollen auch nicht alles wissen und lassen die Dinge gerne auf sich zukommen. Und in dem Fall braucht es so dezidierte Diagnostik nicht. In allen anderen Fällen dient es zur Beruhigung. Und das ist dann unabhängig vom Alter der Frau, sondern kann auch bei jungen Paaren, ist das zwar seltener, aber es kann auftreten, dass das Kind Probleme zeigt. Und die zu erkennen, ist hilfreich, wenn man es früh erkennt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, manche wollen es ja zum Teil auch gar nicht wissen. Da spielt ja dann auch immer so eine ethische Komponente mit rein. Was empfehlen Sie denn Eltern, die unsicher sind? Was will ich das Ergebnis überhaupt wissen? Was mache ich dann mit dem Ergebnis? Also sind Sie da als Mediziner immer testen, oder?
Nein, wenn die Paare sich unsicher sind, dann sagen wir, gehen Sie doch mal nach Hause, überlegen sich das, wir beraten die Paare über die Vor- und Nachteile. Denn natürlich ist auch das Wissen manchmal eine Last und die Wartezeit, bis das Wissen da ist, also bis die Ergebnisse vorliegen, bedrückend für manche. Das ist die eine Seite. Andererseits weiß man dann, wenn was vorliegt in der Erkrankung, dann kann man sich darauf einstellen und ist nicht vollkommen überrascht bei Geburt. Und das ist individuell verschieden. Und manche Paare sagen, sie nehmen das Kind so, wie es kommt, und die lassen alles auf sich zukommen. Und dann braucht man auch nicht unbedingt tiefer in die Materie einzusteigen, also das Kind ganz detailliert anzuschauen, wenn das Paar das nicht wünscht. Einerseits. Andererseits kann man dadurch, dass man gewisse Dinge frühzeitig erkennt, auch gegensteuern. Also letzten Endes machen wir das von dem Wunsch des Paares abhängig.
Und wie Sie sagen, macht ja dann in gewissen Stellen auch vielleicht Sinn, um gegensteuern zu können. Weil wenn ich es weiß, kann ich ja dann gegensteuern. Ne?
Ja, so ist. Die meisten entscheiden sich so. Aber es gibt auch Paare, die sich anders entscheiden. Und das ist ihr gutes Recht. Also wir drängen keinen, wir bedrängen keinen, wir sagen niemandem, sie müssen jetzt diese Untersuchung haben. Das sagen wir nur, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Ansonsten ist die Entscheidungsfreiheit da.
Sie sind ja ein Experte bei uns im Klinikum und führen die selber ja auch durch, die Pränataldiagnostikuntersuchungen. Heißt das aber auch, ich kann die bei einem niedergelassenen Gynäkologen, der mich jetzt so unter der Schwangerschaft betreut, gar nicht machen?
Also es gibt verschiedene Stufen. Es gibt so einen Basis-Ultraschall, der das Kind misst und schaut, ob der Mutterkuchen richtig liegt. Da gibt es erweiterten Basis-Ultraschall, der macht schon mehr. Und dann gibt es noch ein, zwei Stufen höher. Und bei der höchsten Stufe schaut man das Kind von oben bis unten an. Zum Beispiel, ob alle wesentlichen Organe da sind, wie es versorgt ist, ob irgendwelche Auffälligkeiten vorliegen. Man schaut die Finger, fünf Finger an jeder Hand an, man schaut die Zähne an, die Fußstellung. Man schaut, ob eine Lippenspalte vorliegt und man schaut insbesondere ins Gehirn, ob so eine wichtige Strukturen da sind. Also das ist sehr umfangreich, dauert eine halbe Stunde circa, wenn das Kind gut liegt, ist sozusagen so ein ganz früher Komplett-Check-up des Kindes.
Da gehen wir gleich nochmal gesondert drauf ein, sozusagen auf die einzelnen Untersuchungsmethoden. Wie ist denn dann aber der Weg zu uns? Brauche ich tatsächlich eine Überweisung vom Gynäkologen, der schon mal eine Auffälligkeit festgestellt hat? Oder kann ich auch sagen, ich komme direkt zu Ihnen persönlich, weil das einfach mein Wunsch ist?
Das geht beide. Also ist es beides möglich. Die letzte Möglichkeit, wenn jemand gesetzlich versichert zu uns kommt, braucht die Dame eigentlich einen Überweisungsschein. Bei Privaten wird das dann direkt mit der Kasse abgerechnet. Und das mit dem Überweisschein ist in aller Regel auch kein Problem.
Kommen wir mal zu den speziellen Testmethoden und Untersuchungsmethoden, die es da gibt. Der wohl bekannteste Pränataltest, der ja auch schon sehr zeitig stattfindet, ist der sogenannte NIPT-Test. Was steckt hinter NIPT?
NIPT ist nicht invasiver Pränataltest. Das heißt, man nimmt Blut von der Mutter ab. Das ist zwar invasiv, aber nicht fürs Baby. Man nimmt Blut der Mutter ab und in diesem Blut schwimmen Zellen des Kindes, die das Erbgut tragen. Und diese Zellen stammen aus der Plazenta. Und der Austausch der Mutter mit dem Kind ist da schon vorhanden und man fischt diese Zellen heraus, bereitet sie speziell auf und untersucht sie auf das Erbgut. Und der Test ist ideal für Down-Syndrom, Trisomie 21, weil er die beste Trefferquote hat, ohne den Mutterkuchen oder das Fruchtwasser punktieren zu müssen. Und es gibt andere Erkrankungen, Trisomie 13, 18, die sind zwar auch häufiger, aber seltener als das Down-Syndrom und die kann man auch ganz gut erkennen. Dann gibt es natürlich Angebote von den Firmen, die diese Tests durchführen, dass man noch viel weiter schaut. Aber dafür gibt es noch nicht die Evidenz. Also es gibt noch keine guten Daten, dass man auch wirklich ganz seltene Dinge mit diesen Tests abklären soll. Und das ist noch viel zu früh. Der Nachteil des Tests ist, es ist häufig so, dass man nur kurz einen Ultraschall macht und dann den Test und sich in Sicherheit wiegt. Aber das ist trügerisch, denn die Erbgutstörungen sind sehr viel seltener als Erkrankungen, strukturelle Erkrankungen des Kindes, also das Kind irgendeine körperliche Auffälligkeit hat. Also man sollte, wenn man einen NIPT macht, nicht invasiven Pränataltest, eine detaillierte Ultraschall so vorausschicken, dass man weiß, das Kind sieht gut aus und dann kann man diesen anderen Test dazu machen.
Okay, das ist wahrscheinlich auch dieses falsch-positiv und falsch-negativ, was Sie da jetzt ansprechen wollen.
Ja, das spielt auch rein. Der NIPT ist kein definitiver Test, das ist ein Suchtest. Wenn wir den machen, Down-Syndrom zum Beispiel, ist das Risiko deutlich erhöht. Das heißt aber nicht, dass das Kind tatsächlich Down-Syndrom hat. Und das hängt auch vom Alter der Frau ab. Wenn eine 18-Jährige einen auffälligen NIPT hat für Down-Syndrom, hat die ein 50-prozentiges Risiko, dass das Kind tatsächlich Down-Syndrom hat. Mhm. Ist der Test auffällig bei einer 40-Jährigen, dann ist das Risiko 98%. Also weil im Alter die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass der Test richtig positiv ist. Das sind so Feinheiten. Heißt aber, eine junge Patientin hat ein geringeres Risiko bei auffälligen NIPT, dass das Kind tatsächlich Down-Syndrom hat. Aber bei beiden Fällen kann man sich nicht auf den NIPT verlassen. Man muss invasiv vorgehen. Man muss dann eine Probe aus dem Mutterkuchen nehmen oder eben Fruchtwasser.
Das wäre meine Frage. Das heißt, man macht da nicht einfach einen zweiten, der dann genauso wenig Aussagekraft hat. Fruchtwasserpunktion war das Stichwort. Was ist denn das?
Man geht ab etwa der 16. Woche mit der Nadel, mit einer hohen Nadel, die ist ganz dünn, in die Gebärmutterhöhle, in die Fruchthöhle ein und zieht da etwa 15 bis 20 Milliliter Fruchtwasser ab, was ein ganz kleiner Anteil ist. Das Kind hat mehr als 10-mal so viel. Und das wird alles neu gebildet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist extrem gering. Die Risiken sind 1 zu 1000. Früher sagte man 1 zu 100, das ist 1%. Nein, es ist 1 Promille nach den neueren Arbeiten. Also ein Fall von 1000 erleidet leider aufgrund dessen eine Fehlgeburt, was verschwindend gering ist.
Sie sagen jetzt, erleidet eine Fehlgeburt. Kann es auch sein, dass ich das Kind sozusagen erst dann nachhaltig schädige? Also weil das ist ja auch immer diese große Sorge, die Mütter äußern im Zusammenhang mit der Fruchtwasserpunktion, dass ich das mit der Nadel verletze?
Theoretisch ja, das steht doch immer in den Aufklärungen, aber wir schauen unter Ultraschallsicht. Wir machen das zu zweit. Eine Person hat den Ultraschall und die andere punktiert. Man sieht die Nadelspitze. Man weiß genau, wo man drin ist. Und das steht, wie gesagt, in den Aufklärungszellen. Aber ich kenne keinen eigenen Fall. Früher hat man das blind gemacht. in der Anfangszeit. Man hat geschaut, wo man punktiert, den Ultraschall weggelegt und dann einfach punktiert. Früher, vor 30, 40 Jahren. Und konnte sein, dass in der Zwischenzeit sich das Kind da hängen gelegt hat. Das ist heute nicht mehr so.
Also ein super sicheres Verfahren geworden. Ja. Sie haben von einer Hohlnadel gesprochen, eine lange Hohlnadel. Wie schmerzhaft ist es für die Frauen?
Die meisten sagen, wenn man sie fragt, das tut es etwa so wie eine Blutentnahme.
Okay, das ist ja überschaubar. Ne?
Wir können dann manchmal auch die Haut ein bisschen schmerzunempfindlicher machen mit einem Anästhesiespray. Aber letzten Endes geht man damit mit einem Stich gleich rein und schiebt das nicht langsam vor, das ist schmerzhafter, sondern macht das mit einem Stich und dann ist das sehr gut tolerabel.
Das heißt, man würde es auch nicht lokal vorher betäuben oder sowas?
Nein, bei der Fruchtwasseruntersuchung ist das selten. Bei einer Kohlenzirkenbiopsie kann man das machen, weil man die Nadel dann ein bisschen hin und her ziehen muss im Mutterkuchen. Die Mutterkuchenpunktion, da würde man das oder da machen wir es.
Bevor wir gleich darauf eingehen, auf die Kohlenzirkenbiopsie, ganz kurz noch die Frage. Bei dem Fruchtwasser hört man immer, man muss ein bisschen länger warten aufs Ergebnis. Wie lange dauert das Ergebnis?
Ja und nein. Es gibt ja Schnelltests, die heißen FISH. Das ist eine Abkürzung für ein spezielles Verfahren, also FISH auf Englisch, F-I-S-H. Und das ist innerhalb von 48 Stunden da, das Schnellergebnis auf Trisomie 21, 13 und 18. Und dann weiß man schon, dass die häufigsten ausgeschlossen sind. Und das Endergebnis kommt dann nach etwa 2 Wochen, weil die Zellen, die im Fruchtwasser sind, angezüchtet werden müssen im Labor, damit sie vermehren. Und wenn die mehr sind, kann man das Erbgut in diesen Zellen untersuchen. Das geht nicht sofort. Deshalb müssen die im Labor, dauert das, bis die angezüchtet werden und man dann die Analyse macht. Mit diesem Schnelltest geht das rucki-zucki.
Das klingt jetzt aber nach einem sehr sicheren Verfahren auch. Das heißt, wenn ich da dann ein Ergebnis bekomme, kann ich mir eigentlich ziemlich sicher sein, 13, 18 und 21 ist ausgeschlossen.
Fruchtwasseruntersuchung, ja, ich habe das nie erlebt, dass das falsch war.
Okay.
Ich persönlich.
Ab der 11. Woche kann man die sogenannte Chorionzotten-Biopsie durchführen. Was steckt dahinter? Wann würde man das durchführen?
Das macht man, wenn man vor 15 Wochen eine Diagnostik braucht, weil dann ist noch zu wenig Fruchtwasser da und dann sind die Risiken einer Fruchtwasseruntersuchung deutlich vor 15 Wochen sind höher. Mhm. Weil das, wenn das Fruchtwasser geringer ist und man dann so 10, 15 Milliliter abnimmt, ist natürlich dann relativ gesehen weniger Fruchtwasser noch in der Gebärmutterhöhle. Das heißt, man macht eine Punktion des Mutterkuchens, also man geht mit der Hohlnadel in den Mutterkuchen und schiebt die Nadel so langsam vorsichtig in dem Mutterkuchen ein kleines Stück hin und her, während man die Spritze aufzieht, sodass man diese Zellen sozusagen per Sog in die Spritze reinkriegt. Und diese Zellen schickt man dann mit einem Medium, in dem die Zellen sich vermehren können, ins Labor und die untersuchen die. Das sind Zellen aus dem Mutterkuchen. Diese meistens vom Kind.
Okay.
In manchen Fällen kann das auch eine ganz seltene Variante sein, wo man nicht weiß, ist es vom Kind oder nur von dem Mutterkuchen. Aber in aller Regel ist das ein sehr aussagekräftiger Befund.
Was für Erkrankungen kann ich da ausschließen?
Fast die identischen wie bei der Fruchtwasseruntersuchung. Also angenommen, wir haben ein Kind, das sehr auffällig ist mit 12 Wochen. Dann würden wir, wenn die Mutter und das Paar das wünschen, eine Kohlenzottenbiopsie machen, statt die Mutter noch 3 Wochen warten zu lassen.
Okay.
Weil es einfach schneller ist.
Aha. Aber dann auf die Fruchtwasserbiopsie verzichten?
Ja, weil die Kohlenzottenbiopsie ist genauso sicher. Wenn das Ergebnis klar ist und das ist in 96%, dann ist die sicher.
Okay. Also ist das eventuell sogar manchmal das Mittel der Wahl, die Kohlenzottenbiopsie?
Ja, bei frühen ja, denn es ist schwierig, die Frauen dann, wenn das mit 12 Wochen auffällt, dass man die noch 3 oder 4 Wochen warten lässt bis zur Punktion.
Ich habe gelesen, man kann die Untersuchung auch vaginal durchführen, das ist eher der seltenere Weg. Wann entscheidet man sich dafür?
Das hängt so ein bisschen von der Lage ab. Wir machen eigentlich immer vom Bauch aus, weil man dann ein spezielles Set von vaginal braucht und meistens kommt man vom Bauch aus gut dran.
Wenn wir jetzt chronologisch weiter vorangehen würden, würde dann ab der 12. Woche die Ersttrimesterdiagnostik erfolgen. Das ist eine spezielle Ultraschalluntersuchung. Was kann man denn da schon sehen und vor allem auch ausschließen?
Ja, erstmal schaut man das ganze Kind an. Ist es ein Kind? Sieht das Kind gut aus? Hat es irgendwelche grobe Auffälligkeiten? Sind alle Finger und dran in die Füße richtig gestellt? Ist das Herz gut? Also wir schauen wirklich alles an. Dann schauen wir natürlich auch die Nackenfalte an, wie der Nasenknochen vorliegt. Wir schauen uns das Herz, die Herzklappe an, vom rechten Herz. Wir schauen uns ein Gefäß im Bauch an, wie der Fluss dort läuft. Und dann schauen wir natürlich auch die Mutter an. Wir messen bei der Mutter den Blutdruck messen, 2-mal an jedem Arm. Wir nehmen die Vorgeschichte der Mutter auf und wir schauen, wie gut die Durchblutung von der Mutter zum Kind, also zur Gebärmutter ist. Das kann man mit Ultraschall vom Bauch aus machen.
Da sieht man den Blutfluss sozusagen.
Ja. Wow. Okay. Und all diese Dinge ergeben ein Bild. Man kann dann schauen, dass erstmal sagen, das Kind sieht gut aus. Man kann sagen, das Risiko für ein Down-Syndrom und andere Erbgutstörungen ist gering. Und man kann sagen, auch das Risiko für spätere Wachstumsstörungen beim Kind und oder für eine Schwangerschaftsvergiftung, so wie es im Volksmund heißt, also Präeklampsie, hoher Blutdruck, das ist gering. Und das kann man in der Woche machen. Zusätzlich nehmen wir der Mutter dann nochmal Blut ab. Das ist dann aber nicht der NIPT, der NIPT, sondern es ist Blut für zwei Stoffe aus der Plazenta. Und diese Stoffe helfen bei der Aussage, treten später Komplikationen auf oder nicht.
Ist ja Wahnsinn, was Sie sagen, was in der 12. Woche schon alles zu sehen ist. Auch da Herz und Organe abgefahren.
Okay. Das ist, wenn Sie mich fragen, die wichtigste Untersuchung in der Schwangerschaft. Weil wenn Sie, das können Sie natürlich alles besser mit 20, 22 Wochen sehen, zugegebenermaßen, weil das Kind einfach größer ist. Aber mit 12 Wochen und vor 16 Wochen kann man die Weichen stellen. Ist da eine Wachstumsstörung oder eine Präeklampsie im Verzug, dann kann man frühzeitig gegensteuern. Mit 22 Wochen kann man es nicht mehr.
Das ist in der Regel keine Kassenleistung, glaube ich. Das heißt, die bekommen eine Rechnung von uns, wenn man sich dafür entscheidet?
Leider hat die Kasse das nicht aufgenommen. Das ist für uns Pränatalmediziner eigentlich für fast alle die wichtigste Untersuchung, aber sie wird nicht von der Kasse bezahlt. Manche Kassen machen eine Ausnahme. Ich sage es aus meiner persönlichen, man würde das Erstsemester-Screen-Kassenleistung machen und den NIPT nur für die Fälle, wo wirklich was auffällig ist. Es ist aber anders gekommen, sodass sehr, sehr viele jetzt den NIPT-Test machen und man gar nicht mehr so genau auf das Kind schaut.
Eine richtige Empfehlung sozusagen.
Der erste Trimester ist für alle, die wissen wollen, was mit ihrem Kind los ist. Denn wir sehen dann später relativ häufig Fälle, wo, ich sag's mal salopp, das Kind in den Brunnen gefallen ist, wo eine schwere Wachstumsstörung vorliegt und wo wir einfach nur noch zuwarten und überwachen können. Wir können nichts mehr machen. Mit 12, 13 Wochen könnten wir noch Aspirin geben und dann wäre die Chance, dass das eine mildere Variante, mildere Form wird, sehr viel besser.
Haben Sie jetzt Aspirin gesagt?
Ja, Aspirin ist 150 Milligramm. Es ist also ein bisschen weniger als ein Drittel der Kopfschmerztablette. Und das nehmen die Frauen, wenn so ein Risiko ist, abends ein und bis 36 Wochen, also bis 4 Wochen vom Termin. Und das ist diese Prophylaxe verhindert die genannten Risiken um 2/3.
Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so ein hausübliches Mittel wie Aspirin so eine Wirkung haben kann.
Ganz simpel.
Ist ja abgefahren. Okay.
Man hat auch Versuche gemacht mit Viagra. Viagra hat ja ganz andere Einsatzgebiete. Und man hat ja festgestellt, Viagra macht auch die Gefäße auf, hat aber bei der Frau jetzt nicht den Effekt, also auf dem Mutterkuchen nicht den Effekt gehabt, den es bei Männern dann hat. Und deshalb ist das eingestellt worden. Also Aspirin ist bis dato immer noch die beste Methode.
Stark. Wo liegen wir denn da kostentechnisch, um den Frauen mal so eine kleine Einschätzung zu geben?
Jeder macht andere Preise. Manche machen nur die Nackenfalte und sonst nichts. Wenn wir alles machen, dann liegt das etwa vom Ultraschall, Blutentnahme 150 bis 200 Euro.
Mhm. Überschaubar, ja. Dann sind wir beim Zweittrimester-Screening oder auch das sogenannte Fehlbildungs-Ultraschall. Wann erfolgt es? Was wird untersucht?
Das wird ist empfohlen zwischen 18 und 22 Wochen. Wir machen es gerne ein bisschen später. Wenn insbesondere bei Damen, die einen etwas höheren Body Mass Index haben, dann sieht man einfach besser. Oder bei ganz Schlanken, wo das Kind sich dann auch schon früh im Becken versteckt. Also 22 Wochen ist fast der beste Zeitraum. Ja. Und dann schaut man alles an, was man sehen kann. Also wir machen das von oben bis unten. Machen all die Untersuchungen, die wir vorher auch gemacht haben. Aber man hat einen detaillierteren Blick. Man sieht das Herz viel größer. Man sieht es besser ins Gehirn. Manche Körperbestandteile sind dann erst final ausgebildet, wie Kleinhirn und andere im Kopf, sodass man da besser sehen kann.
Wenn man sich über dieses Zweitrimester-Screening informiert, kommt man sehr schnell zur fetale Echokardiographie.
Ja.
Wie hängt das zusammen? Wann würde man das machen? Welche Parameter müssen da vorliegen, dass Sie sich dafür entscheiden?
Ja, eigentlich keiner, weil es gibt Risikofaktoren. Fetale Echokardiographie heißt, man schaut sich das kindliche Herz an. Und es geht darum, den Herzfehler auszuschließen. Und Herzfehler, da gibt es Risikofaktoren. Wenn die Mutter einen Herzfehler hatte oder sonst ein Geschwisterkind einen Herzfehler angeboren hatte oder aber wenn die Mutter Diabetes hat oder wenn sie irgendeine Infektion hatte oder gewisse Medikamente nimmt, die nur selten genommen werden, da ist das Risiko erhöht. Aber über die Hälfte der Kinder mit Herzfehlern haben überhaupt keinen Risikofaktor und die Mutter hat auch keinen Risikofaktor. Also wenn man nur die Risikoschwangeren, die vermeintlichen für einen Herzfehler nimmt, dann verpasst man mehr als die Hälfte. Und deshalb ist die Quintessenz, man schult sich das Herz. Also wir gucken es uns bei jedem Kind, das zur Feindiagnostik kommt, an. Man kann auch da nicht alles sehen. Das Herz ist das schwierigste Organ. Und natürlich stellt sich nach der Geburt der Kreislauf um. Man kann dann besser sehen. Man hat auch eine kürzere Strecke bis zum Herz, weil dann legt man den Schallkopf direkt beim Kind auf den Brustkorb. Und bei der Mutter muss man durch eine variable dicke Bauchdecke schallen. Das Kind bewegt sich auch immer, dreht sich rum. Also das ist schon aufwendiger. Aber es hat den Vorteil, dass man so schwere Herzfehler frühzeitig entdecken kann, und um dann das Kind im richtigen Zentrum entbinden zu lassen. Mhm. Denn nichts ist schlimmer, als dass ein Kind mit schweren Herzfehler irgendwo in der Peripherie im kleinen Krankenhaus zur Welt kommt. Dann wird es blau, dann weiß man nicht, was los ist, ruft die Kindernotdienst und dann muss es hoppla hopp operiert werden. Also das ist schon gut zu wissen, dass im Herz alles okay ist.
Mhm. Um kleine Werbung zu machen, wir könnten das Kind bei uns entbinden?
Wir haben eine Kinderkardiologie, die auch sehr, sehr gut ist. Wenn das Kind aber zeitnah operiert werden muss, dann müsste es in das andere große Zentrum verlegt werden, weil wir keine Kinderherzchirurgie haben. Also da handeln wir so, dass wir das Beste fürs Kind tun.
Aber Sie sagen auch, es ist sehr schwierig, bei so einem kleinen Menschen eben durch den Bauch der Mutter auch noch durchzuschallen. Aber Sie würden so eine Untersuchung sozusagen immer mitmachen und das wird bei uns von Ihnen auch durchgeführt?
Ja, auch die Kollegin, die jetzt DRUM2 macht, die Oberärzte und die anderen machen das auch. Also das Herz ist, wie gesagt, das Schwierigste und aber auch eins der wichtigsten Organe.
Das Drittsemester-Screening, wann findet es statt, was sieht man?
28 bis 31 Wochen schreibt die Kassenärztevereinigung vor und auch der GBA, aber das ist meines Erachtens zu früh. Besser wäre 4 bis 36 Wochen, damit man die späten Wachstumsstörungen rausfischen kann. Der ist dazu da, um zu sehen, wächst das Kind prinzipiell. Und natürlich, wenn noch kein anderer detaillierter Ultraschall im Vorfeld erfolgt war, dann diesen nachzuholen. Mhm. Aber prinzipiell schauen wir das Kind dann, ist die Feindiagnostik schon gemacht und wir schauen einfach nur an, wächst das Kind gut, ist es gut versorgt, ist die Fruchtwassermenge okay und können wir einfach so abwarten, das wachsen lassen oder müssen wir häufiger noch nachschauen?
Ich hatte jetzt gelesen, dass da auch die Durchblutung des Kindes irgendwie auch gecheckt wird, aber das hatten Sie ja jetzt viel früher.
Ja, das machen wir aber auch noch, weil die kann sich dann auch spät verändern. Ah. Also wir schauen gerade die Kopfdurchblutung, die Nabelschnurdurchblutung und die Durchblutung der Gebärmutter routinemäßig an. Und wenn die gut ist, weiß man, dann ist das Risiko für die Folgezeit gering. Und wir vergleichen dann auch schon die Messung mitten in der Schwangerschaft mit der am Ende, um zu sehen, ob das Kind auf seiner Perzentile wächst. Es gibt ja so Referenzkurven, also Kurven, was normal, was nicht normales Wachstum ist. Und dann kann man sehen, wächst das Kind auf derselben Perzentile weiter. Und das ist ein gutes Zeichen. Wenn es über der Perzentile ist, also schneller wächst, dann wird es kräftig. Wenn es drunter fällt, wird es mager. Und gerade bei den Fällen muss man etwas intensiver schauen.
Was würde man denn dann machen in dem Falle? Kann man da was geben oder also, beschleunigen?
Wenn das Kind dick wird, salopp gesagt, dann kann man überlegen, ob man es früher einleitet. Also ein kräftiges Kind macht natürlich auch, ist eine Masse. Je nach Statur der Frau ist natürlich dann das auch eine gewisse Belastung für den Beckenboden. Insofern, wenn wir das wissen, würden wir unter Umständen früher einleiten. Wenn es zu klein wäre, muss man schauen, ist die Versorgung gut? Muss natürlich schauen, hat die Frau andere Kinder, die klein waren? Wie groß war die Frau selbst? Wie groß war ihr Partner? Und wenn die Wachstumskurve abflacht, dann muss man die Intervalle kürzer machen. Therapeutisch machen kann man nicht mehr viel, weil das Wachstum kann man immer noch nicht beeinflussen. Man kann höchstens sagen, man geht sicher, dass es weiter wächst. Und dass es auch dann zum richtigen Zeitpunkt entbunden wird.
Also wichtig ist, dass es nicht stagniert, ne? Wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Ja. Wenn man diese ganzen Untersuchungsmethoden sich darüber informiert, kommt ganz oft das Wort Doppler-Ultraschall. Was heißt das genau? Ist es einfach eine ganz spezielle Ultraschallmethode?
Das ist das, wo man die Versorgung, die Blutversorgung überprüft. Also was ich eben erzählt habe mit der Durchblutung der Gebärmutter, der Nabelschnur und des Kopfes, das fällt unter Doppler. Doppler war ein Physiker aus Österreich, der das an den Himmelskörpern das Phänomen ausgetestet hat, dass der Schall, wenn er auf ihn zuläuft, einen anderen Ton hat, als wenn er von einem wegläuft, wie bei der Eisenbahn. Also wenn sie auf einen zufährt, einen anderen Ton, als wenn sie wegfährt. Und das macht man sich in der Technik zu eigen, dass die Farbe, dass das mit Farbe hinterlegt wird. Und deshalb ist einmal blau und einmal rot. Und das ist, hat nichts mit sauerstoffreich und arm zu tun. Man kann es auch auf andere Farben umstellen, grün oder gelb. Aber in der Tradition ist blau oder rot. Die Paare fragen dann immer, ist der Sauerstoff arm? Nein, das ist nur die Flussrichtung. Traditionell rot fließt auf den Schalkopf, blau fließt weg. Und dann weiß man, wie die Flussrichtung ist. Und dann legt man so ein Fenster drüber und schaut, wie die Kurven sind. Dann kann man Kurven ableiten. Und aus den Kurven kann man sehen, wie hoch der Widerstand ist. Also wie die Gefäße, ob die Gefäße zu sind. Oder weit offen. Und bei den meisten Gefäßen, außer im Kopf, ist es gut, die sind weit offen. Auch in der Gebärmutter. Wenn die weit offen sind, kommt viel Blut rein.
Ja, das heißt, Kind gut versorgt. Diese Methode würden Sie dann jedes Mal bei den Screenings anwenden oder über einen speziellen Verdacht?
Es gibt natürlich von der Kassenärztlichen Vereinigung eine Liste, wo man das abrechnen kann. Aber das ist das eine. Wir machen mittig immer einen uterinen Doppler, also den Doppler von der Gebärmutter, um die 20. Woche, um zu sehen, ist die Versorgung gut.
Mhm.
Und auch später, wenn wir das Wachstum beurteilen und den leisesten Verdacht haben, dass das Wachstum nicht optimal ist, dann machen wir den Doppler mit.
Aber es ist eher, wenn Sie sagen, um die 20. Woche, ist es eher eine prophylaktische Sache. Oder können Sie das auch einsetzen, wenn irgendwie spezielle Vorerkrankungen da oder Risiken da sind?
Also wir machen das eigentlich gerne generell, um zu sehen, wie die Durchblutung zu dem Zeitpunkt ist. Und da gibt es ja Normwerte. Wenn die Normwerte gut sind, ist die Wahrscheinlichkeit ganz gering, dass das später ein wesentliches Problem in der frühen Woche auftritt. Wenn die ganz normal sind, dann sind wir beruhigt. Können wir uns ein paar beruhigen. Ist ja immer gut.
Ja, jetzt haben wir eben von dem Doppler unter anderem gesprochen. Dann gibt es ja noch ganz andere abgefahrene Methoden. Da gibt es hier Duplex und 3D und 4D und so weiter. Klingt ganz toll, liefert ganz gestochen scharfe Bilder. Erstmal medizinisch. Bieten wir alles an bei uns im Haus.
Ja, und Duplex ist eigentlich das, was wir mit Doppler machen.
Ah, okay.
Das ist das.
Ja.
Duplex heißt halt, wir machen
das doppelt, ja.
Wir sehen das B-Bild, also sehen das übliche Ultraschallbild und wir sehen die Kurve.
Mhm.
Die Strömungskurve auf dem Gefäß, das man ableitet. Und 3D und 4D Ultraschall, 3D lässt man den Schallkopf, hält man ruhig, lässt einen Schwenk fahren über das Gebiet, was man sehen will. Meistens ist das Gesicht. Und dann wird ein dreidimensionales Bild zusammengestellt. Und 4D ist halt all das, was 3D hat. Und das läuft dann aber live. Also Sie sehen die Bewegung, wenn das Kind sich drauf zubewegt. Und das sieht manchmal spooky aus, wenn das Kind nicht gut sehen ist. Aber wenn es die Schallbedingungen gut sind, kriegt man ein schönes Bild. Wir machen halt kein Babyfernsehen, aber wenn sich das anbietet, bei einer indizierten Ultraschallnation, das Kind liegt gut, dann gehen wir den Damen immer ein Bild mit. Mhm. Weil das ist ein Andenken, kann man später sagen, so hast du ausgesehen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Es ist ja sehr umstritten, wenn man sich darüber informiert, ne? Dieses Baby-Watching, Baby-Fernsehen.
Ja.
Es muss schon eine medizinische Begründung da liegen, dass
das
machen, ja?
Das macht auch Sinn. Es gab da Auswüchse, dass das für ein gewisses Geld dann verkauft wurde. Oder aber wo man dann ein Social Event, also die Verwandten mitgenommen hat und um dann zu sagen, so das Kind aus. Das war schon gut, dass man dem Riegel vorgeschoben hat. Denn man sollte nicht nur Baby-Fernsehen, man sollte ja den Ultraschall so einsetzen, dass er indiziert ist, also notwendig. Obwohl jetzt die Nebenwirkungen vom Ultraschall ganz gering sind.
Wäre meine Frage, wie ist denn die Strahlenbelastung? Aber die ist schon vorhanden?
Ja, das ist meistens Wärmestrahlen, weil der Ultraschallstrahl, es hat ja nichts mit der Strahlenbelastung bei Röntgen und so weiter zu tun. Also das ist an sich fürs Kind ungefährlich, was man vermeiden soll, sehr lange mit einer hohen Intensität auf einem Fleck zu schallen. Denn dann kann Wärme entstehen. Die Wärme wird meistens durch das Fruchtwasser abgestrahlt, aber es gibt dann immer Situationen oder manchmal Situationen, wo man doch länger schallen muss. Das sollte man vermeiden. Ich rede jetzt nicht über eine Minute oder zwei, sondern einen längeren Zeitraum mit einer hohen Energie. Da gibt es aber auch Geräteeinstellungen oben, die man einstellen kann und wo man sehen kann, ob jetzt die Kriterien in Ordnung sind.
Aha, okay.
Das gibt es.
Kommen wir mal zu den diagnostischen Punktionen. Wir hatten vorhin Fruchtwasserpunktion und wir hatten die Plazenta-Punktion auch schon mal kurz. Wann würde ich denn die Nabelschnurpunktion durchführen?
Das machen wir, wenn wir zum Beispiel eine Infektion ausschließen wollen oder wenn das Kind eine Blutarmut hat.
Die wird wie festgestellt?
Die Blutarmut, das, was wir jetzt zuletzt häufig hatten, war Ringelröteln. Das sind jetzt keine Röteln, die heißen ein bisschen komisch in Deutschland. Der Fachbegriff ist Parvovirus, das ist eine Virusinfektion, wo die meistens durch die Kinder, die in der Kita und am Kindergarten akquiriert haben, dann nach Hause bringen. Mhm. Und dann die werdende Mutter anstecken. Und dann hat die Mutter häufig wenig oder gar keine Symptome oder nur leicht grippale Symptome. Und dann fällt irgendwann auf, dass das Kind so rote Backen hat und der geht zum Kinderarzt und dann stellt er fest, dass es Parvovirus, also Ringröteninfektion. Und dann weiß man, dass das auf Kind übergehen kann oder eine Blutarmut hervorrufen kann. Das ist Gott sei Dank in den seltensten Fällen, aber muss dann diese Mutter 8 bis 10 Wochen überwachen. Und falls wir im Ultraschall sehen, dass das Kind wahrscheinlich eine Blutarmut hat, wir sehen das an Doppler, weil der Doppler, das Blut fließt schneller. Wenn das Blut blutarm ist, wenig Zellen hat, dann hat es eine höhere Fließgeschwindigkeit und wir sehen schnellere Maximalgeschwindigkeiten im Doppler. Und wenn wir das wissen und wissen, dass die Mutter auch eine Ringröteninfektion hatte, das kann man in ihrem Blut entdecken, dann würden wir den Nabelschnur punktieren. Und wenn das Kind gewissen Wert unterschreitet, also der Blutwert ganz tief liegt, dann müsste man Blut geben. Das Blut ist speziell vorbereitet, sodass da keine Infektionsherde drin sind. Das ist bestrahlt, das ist passgenau. Und das würden wir dem Kind dann über die Hohlnadel, die in der Nabelvene ist, spritzen. Mhm. Hört sich ein bisschen spooky an.
Total.
Man stellt sich im Ultraschall dar, wo trifft man die Nabelschnur am besten? Die ist ein paar Millimeter groß, vergrößert sich das, geht mit der Hohlnadel durch den Bauchwand der Mutter in die Nabelvene und dann kommt der Blut raus, wie bei der Blutentnahme.
Ja.
Ist wie bei der Blutentnahme. Bei uns ist dieses nur vom Kind und nicht von irgendwo, sondern von der Nabelschnur. Und diesen Blutwert ermitteln wir dann ganz schnell und machen kurz danach diese Transfusion. Dann nennt sich das Geben, das Blut, das wir haben vorbereiten lassen, über diese Hohlnadel dem Kind, damit der Blutwert des Kindes hochgeht.
Das heißt, bei der Nabelschnurpunktion kann ich das in beide Richtungen nutzen. Ich kann sozusagen zur Diagnose was rausnehmen aus der Nabelschnur, ich kann aber auch was zuführen. Das ist ja abgefahren, cool.
Weil das Blut hat ja einen gewissen Druck und wenn man wartet, man zieht das auch mit der Spritze auf, kommt das hoch und das ist ein kindliches Blut.
Wollen wir die Risiken auch kurz ansprechen? Was gibt es da dabei?
Das ist ein bisschen höher als bei der Fruchtwasser,
ja.
So, weil man muss ja ein ganz kleines Gefäß treffen. Also wir versuchen, die Nabelschnur dort zu treffen, wo sie aus dem Mutterkuchen kommt. Denn der Mutterkuchen ist ja fest.
Mhm.
Und das erste Stück danach auch. Wenn wir die Mitte der Nabelschnur wählen, dann flottiert die ja darum. Wenn das Kind sich bewegt, ist die Nabelschnur fort. Und dann kann man sich ja vorstellen, dann ist die Nadel disloziert, die Nadel draußen. Das ist nicht gut. Insofern so versuchen wir dort zu punktieren, wo die Nabelschnur sich am wenigsten bewegt. Oder wenn es gar nicht geht, dann kann man dem Kind auch eine Spritze geben, in den Muskel zum Beispiel. Man geht dann auch mit der Nadel rein. Ihr spritzt wie so eine Injektion, die wir als Erwachsene kriegen, wo ein Schmerzmittel drin ist und ein Mittel, wo sich das Kind dann eine Zeit lang nicht bewegen kann. Und dann liegt es ruhig da. Da hat man auch eine bessere Chance.
Ja. Und das Risiko wäre, wenn da jetzt was schief gehen würde, wahrscheinlich auch, dass man eine Geburt auslöst? Oder was sind die Risiken?
Wenn es eine einfache Punktion ist, ist es relativ vernachlässigbar. Aber wenn das Kind viel Wasser hat, also schon eine schwere Blutarmut, dann sammelt sich Wasser im Körper an und dann sind die Komplikationen auch höher. Dann kann es in seltenen Fällen mal sein, dass das Kind die Transfusion noch nicht übersteht, weil das Herz schon so schwach ist. Oder es kann sein, dass man in die Nabelarterie kommt. Von denen gibt es 2, die sind viel kleiner. Aber dass die dann, wenn man die fälschlicherweise punktiert, dass die einen Spasmus kriegen. Spasmus, die gehen zu und dadurch wird das Kind dann wird der Herzschlag runter. Und dann muss man auch entscheiden, wenn der nicht wieder hochkommt, der Herzschlag, und das Kind eine gute Woche ist, also überlebensfähig, dann würde man einen Kaiserschnitt machen, Notkaiserschnitt.
Aber kommt wahrscheinlich relativ selten.
Ja, Gott sei Dank.
Okay, alles klar. Jetzt haben wir ja viel über Punktionen und Screenings gesprochen. Jetzt gibt es auch invasive Therapien. Mhm. Wann kommen die denn zum Einsatz? Zum Beispiel die fetale Transfusion. Wann macht man denn die?
Ja, das ist gerade so der Fall wie jetzt bei den Ringeröteln. Das ist ja eine Transfusion. Man nimmt Blut ab und gibt dann wieder das Transfusion. Das gibt es auch bei Rhesus. Rhesus-Inkompatibilität ist, wenn die Mutter Rhesus negativ ist und der Vater Rhesus positiv. Und das in der 2. oder 3. Schwangerschaft ist. Und dann kann sein, dass die Mutter Antikörper bildet und die zerfressen die kindlichen roten Blutzellen. Und da wird das Kind blutarm. Dann muss man es auch alle 2 Wochen transfundieren. Heißt, diese Punktion wiederholen und dem Blut geben, was nicht gleich zerfressen wird. Das sind die beiden häufigsten. Dann macht man auch noch Dinge, wo man legt man den Kindern auch Schand. Schand ist eine Ausleitung. Wenn das Kind viel Wasser im Brustkorb hat, dann wird ja die Lunge komprimiert. wenn die Lunge komprimiert ist und das Wind zur Welt kommt, kann die Lunge sich nicht ausbreiten und dann kann es nicht atmen.
Ja.
Insofern legt man in den Fällen mitunter einen Katheter durch die Bauchdecke der Mutter in den Brustkorb. Das innere Ende ist drin, das äußere Ende ist im Fruchtwasser, sodass das Wasser, was im Brustkorb ist, schon vor Geburt in das Fruchtwasser abläuft. Und da hat das Kind zwar so einen Rüssel rausschauen, also so einen kleinen Katheter, aber den zieht man nach der Geburt.
Ist ja abgefahren, was das alles im Bauch möglich ist.
Das ist cool. Okay. Weil das hilft dem Kind, das machen wir jetzt nicht, um irgendeinen Eingriff zu machen, sondern wenn das Kind zur Welt kommt und beidseits viel Wasser hat, kann die Lunge nichts machen, bis die Kinderärzte dann eine oder zwei Seiten abpunktiert haben. Dauert eine Zeit lang. Und in der Zeit kann es nicht Sauerstoff aufnehmen. Also insofern ist das schon eine sinnvolle Sache.
Total, habe ich auch gerade dran gedacht. Und sowas finde ich ja auch nur raus, wenn ich diese ganzen Untersuchungen habe machen lassen. Ja. Von daher klingt es total sinnvoll, das machen zu lassen. Jetzt gibt es natürlich auch immer wieder viele neue Diagnoseverfahren. Sie hatten es am Anfang kurz angesprochen. Was davon halten Sie denn für sinnvoll? Wo muss man aber eventuell genauer hingucken?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, den NIP für alle ohne Aufklärung, das ist keine gute Idee. Man muss aufklären und nicht sagen, mach mal, sondern aufklären über die Vor- und Nachteile. Und sinnvoller wäre, eine Ultraschall zu suchen. Was relativ Neues und noch besser wird, ist, dass man, wenn das Kind Auffälligkeiten hat, man das übliche Erbgut nach der üblichen Methode untersucht, dann findet man nicht immer was, weil dann ein Erbgutproblem noch tiefer liegt, als man mit der konventionellen Technik rausfinden kann. Dann gibt es jetzt so ein Trioexom. Dann macht man eine ganz diffizile genetische Diagnostik, indem man die Zellen des Kindes, das Fruchtwasser des Kindes mit dem Blut von Mutter und Vater vergleicht. Und das ist somit die beste Untersuchung momentan. Das heißt, man vergleicht das Erbgut des Kindes mit seinen Eltern und sieht, ob beim Kind was anders ist, und da gibt es Normwerte, und ob auch bei den Eltern was anders ist. Und da kann man nochmal so 6-8% mehr herausfischen. Gerade heute kam ein Test zurück, wo der Vater auch eine Erkrankung hat, die sein Darmkrebsrisiko steigert. Und das ist natürlich gut zu wissen. Wenn man sowas hört, ist man natürlich frustriert. Aber man kann halt regelmäßig eine Darmspiegel machen lassen, um das zu kontrollieren. Und also je besser, je ausgefeilter die Technik ist, desto besser kann auch die Medizin werden.
Das, was Sie eben angesprochen haben, das heißt, man würde von Vater und Mutter das Blut nehmen und von dem Kind das Fruchtwasser?
Ja, ja. Und okay. Untersucht. Man kann aus dem Blut das Erbgut bestimmen und beim Kind würde man das nicht machen, weil Fruchtwasser bietet sich an. Dann züchtet man ein bestimmtes Erbgut und vergleicht die.
Das reicht von der DNA-Info, ist es identisch mit dem Blut. Wow.
Das reicht, ja. Das ist schon gut geworden. Die können das schon differenzieren.
Abgefahrene Technik, was da möglich ist. Wenn man sich über Pränataldiagnostik informiert, kommt man auch häufig auf das Wort psychosoziale Beratung. Das ist ja, wenn man auf Untersuchungsergebnisse wartet, oft eine lange Zeit, auch eine sehr nervenaufreibende Zeit. Was steckt dahinter, hinter psychosozialer Beratung, und bieten wir das auch bei uns im Haus?
Ja, wir tun es und wir sind ja froh, dass wir da eine Seelsorger, jetzt ist das Frau Ziel, haben, die sich da sehr gut einbringt. Und wir haben auch von der Kinderklinik eine Dame, die auch von deren Seite auf dem Feld tätig ist. Also es geht da um viele Dinge. Es geht um das Psychosoziale, also um die Psyche, um den sozialen Hintergrund, um das familiäre Feld. Und was kann man tun, um die Frauen in dieser Stresssituation, manchmal auch in der traumatischen Situation aufzufangen, zu begleiten? Und was kann man tun für die Zukunft? Denn nicht alle Fälle verlaufen gut. Auffälligkeiten erzeugen auch viele Ängste. Und da können wir die Paare nicht allein stehen lassen, weil es geht nicht nur um das rein Medizinische, das kann man nüchtern erklären, aber es bleibt immer dann die Angst und die Traumatisierung zurück. Und da sind die speziell ausgebildet. Also die Damen sind auch Traumatherapeutinnen und das ist wunderbar.
Ja, das ist ja schön, dass wir auch das Angebot tatsächlich bei uns im Haus haben. Ich finde, das ist auch irgendwie dann nochmal so eine ganzheitliche Ergänzung neben dieser medizinischen Pränataldiagnostik, die Sie als Experte durchführen, dass dann da Traumatherapeuten und Experten sind, die menschlich da sind, emotional auffangen, unterstützen. Also ganz, ganz lieben Dank, dass Sie da waren und schön,
ja,
dass Sie heute
da waren. Hat mich gefreut.
Mich auch, danke schön.
Gerne.
Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.